Hi und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Founderflow Podcast. Heute mit dabei Nils Stiegler von Stiegler & Ho, der Designagentur. Hi Nils.
Hi, vielen Dank für das Intro.
Grüß dich. Schön, dass du dabei bist. Und wir haben uns ja heute so ein Thema vorgenommen. Ich sag mal, da kommt irgendwann jeder irgendwie mal vorbei, der ein Unternehmen gründet. Diese Geschichte Markenkommunikation. Gerade für junge Unternehmen, für Startups. Also du hast eine Idee, du hast irgendwas, was funktioniert und jetzt musst du damit nach außen und das nach außen auch tragen. Und das ist ja das, womit ihr euch am Ende des Tages jeden Tag beschäftigt. Vielleicht magst du nochmal an der Stelle einen kleinen Kontext schaffen, was ihr eigentlich genau macht und warum wir hier heute eigentlich zusammensetzen und über das Thema Markenkommunikation sprechen.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier heute im Namen von Stiegler & Ho sprechen darf. Ja, wir sind eine kleine Designagentur hier aus Aachen. Wer Aachen ein bisschen genauer kennt, wir sitzen hinten in der Südstraße und wir entwickeln visuelle Unternehmensidentitäten. Wir sind da sehr viel beratend tätig, wir sind sehr viel in der Ausführung tätig und unser Prozess ist sehr strategiebasiert. Also wir schauen genau drauf, wofür steht ein Unternehmen eigentlich und versuchen damit das Fundament zu legen, egal um was für eine Unternehmung es sich handelt. Und das versuchen wir eben nach außen zu übersetzen in sämtliche Kommunikationskanäle, die es eben so gibt. Und da betreuen wir seit mittlerweile ja doch schon 5 Jahren diverse Unternehmen. Wir sind da relativ breit aufgestellt, ob es jetzt irgendwie eine Firma ist, die Fertigbeton herstellt, ob es ein Unternehmen ist, die Lautsprecher herstellen, Kaffee. Da sind wir gar nicht in so einem engen Korridor und ja, wir betreuen unter anderem auch Startups und das ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen der Kontext, über den wir uns dann kennengelernt haben und den wir dann auch heute mal ein bisschen näher beleuchten wollen. Und ja, bin ich gespannt, freue mich drauf.
Yes, ich auch. Ich hoffe, ihr da draußen, die gerade zuhören, auch. Und ich würde sagen, wir springen direkt rein in die Thematik. Also vom Grundprinzip her, ich hatte es ja gerade schon kurz gesagt, ich bin jetzt ein Startup-Gründer, ein angehender Unternehmer und sage, alles klar, ich habe meine Idee schon irgendwo festgezurrt. Vielleicht habe ich auch schon die ersten Kunden gewonnen auf einer gewissen Art und Weise. Also ich weiß schon, dass meine Idee funktioniert und möchte jetzt eben loslegen, das Ganze zu skalieren, größer zu machen, nach außen zu gehen. Und wenn du das so hörst, also jemand zu euch kommt und dir quasi genau das eben darlegt mit einer konkreten Idee, was sind dann die ersten Ansatzpunkte, wo du sagst, okay, das ist direkt meine erste Frage an dich. Wie hast du denn das und das zum Beispiel geregelt?
Also im ersten Fall freue ich mich, dass man den Schritt auf uns zugegangen ist, dass man festgestellt hat, man braucht da irgendwie die Hilfe. Ja, die ersten Schritte ist eigentlich immer so ein bisschen, also von unserer Seite herauszufinden, was macht ihr eigentlich, wie macht ihr das und vor allem auch, warum macht ihr das? Weil die Unternehmensidentität, also vor allem die visuelle Erscheinung, die man als Unternehmen nach außen verkörpert, ist ja im Endeffekt dafür da, dich zum einen zu differenzieren vom Markt, weil du ein Produkt wahrscheinlich in einen Markt reinbringst, das vielleicht überflutet ist oder du hast tatsächlich die komplette Innovation, die es so noch nicht am Markt gibt, dann brauchst du aber trotzdem die Identifikation, du brauchst ein visuelles Erscheinungsbild, um dich abzugrenzen, weil, keine Ahnung, du wirst vielleicht schnell kopiert und du brauchst es vor allem eben, um Vertrauen aufzubauen.
Ja, und ich sag mal so, dazu zählt ja auch vor allen Dingen so ein Stück weit, du hast das ja gerade schon mal angesprochen, so dieses Wie, das Wer, das Warum. Was sind denn so, sage ich mal, die meisten Antworten? Also wissen die Leute direkt, warum, also oder wer sie sind? Ist das ein Thema, wo die meisten schon sagen, ah ja, das sind wir und deswegen gibt's uns? Oder ist das eher so eine problematischere Sache in den ersten Gesprächen?
Ja, also in den ersten Gesprächen ist es, glaube ich, schon immer so, dass man am Anfang vielleicht gar nicht die große Problematik dahinter vielleicht so erkennt oder das genau so benennen kann. Wir versuchen das in ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten, Formaten irgendwie rauszufinden. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen zeitbasiert, Faktor, ob das jetzt in einem Workshop irgendwie stattfindet, das so ein bisschen herauszuarbeiten. Was ist eigentlich das Fundament? Warum tut ihr das, was ihr tut? Warum ist das so gut? Warum hat das vielleicht einen gesellschaftlichen Mehrwert? Oder was verändert ihr damit in der Welt? Das ist, wenn ich jetzt so vom Faktor Zeit spreche, natürlich entweder versucht man sowas, so wie wir jetzt hier zum Beispiel auch in einem Call sind, über ein längeres Gespräch vielleicht auch rauszufinden, da so ein bisschen so vorzufühlen. Und ja, andererseits kann man das halt auch in Workshop-Formaten halt mit verschiedenen Methoden machen, dass man sich das Unternehmen beispielsweise auch einfach mal selber wie eine Person vorstellt. Und dann würde man sich überlegen,
wie eine Person.
Genau, wie eine Person. Weil im Endeffekt,
wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, im Endeffekt, wenn du über die Unternehmensidentität sprichst, dann bist du im Bereich Corporate Identity. Das ist so dein Steuerinstrument, mit dem du quasi alle Entscheidungen irgendwie begründest. Und die Corporate Identity selber, die besteht im Endeffekt aus drei Hauptbereichen. Also Corporate Behavior, das beschreibt quasi alles, wie du dich verhältst. Dann gibt es die Corporate Communications, also alles, wie du nach außen kommunizierst. Da gehört auch PR-Arbeit beispielsweise zu. Und eben auch das Corporate Design. Und das sind eben alle visuellen Ausprägungen, die eben gestaltet werden müssen, die dich als Unternehmen von innerhalb von wenigen Sekunden eigentlich erkennbar machen sollen. Und du musst halt diesen Kern, diese Corporate Identity, das, was das Unternehmen eigentlich ausmacht, wofür es steht, das musst du kommunizieren können, weil das ist irgendwie nicht nur wichtig, um dein Produkt beispielsweise zu verkaufen, sondern auch, wenn du größer werden willst, dass das wie so ein Leitfaden auch für deine angestellten Mitarbeiter gilt, weil die sich da natürlich auch dran orientieren, welche Werte verkörperst du eigentlich nach außen. Und wir sind halt in diesen Prozessen, versuchen wir eben genau dem auf den Grund zu gehen, wofür steht ihr eigentlich, dass man das auch wirklich mit Werten benennen kann. Ist relativ unterschiedlich, also wenn es beispielsweise sehr konsumlastige Produkte sind, dann fließen natürlich auch viele Mehrwerte von dem Produkt in diese Unternehmensidentität natürlich mit ein. Aber es kann auch komplett losgelöst davon sein. Und das ist eben, wenn wir jetzt dann nochmal so auf diese Person zurückkommen, Verhalten, Sprechen, Aussehen, ist ja im Grunde genau das, was wir auch rein objektiv mal schnell an einer Person bewerten können, wenn wir mit dieser Person in Kontakt treten. So, und Corporate Identity als Grundlage für diese drei Basiselemente ist eben wichtig, weil du nie gleichzeitig alle Facetten, alle drei Bereiche kennenlernen wirst. Und deswegen müssen alle drei Bereiche im Endeffekt auch genau das Gleiche kommunizieren nach außen. Und deswegen diese Person, die wir uns halt vorstellen, ist dann eben genau das, wir uns einfach mal vorstellen, das Unternehmen ist eine Person. Wie würde diese Person denn sprechen? Welche Wörter benutzt diese Person, um nach außen zu kommunizieren? Trägt die eher Jack Wolfskin oder trägt die Balenciaga? So, ne? Da kann man ja auch so ein bisschen was dran ableiten. Genau, und das sind so diese Basisarbeit, die wir eigentlich im ersten Schritt, also jetzt in verkürzter Form dargestellt, erstmal gehen.
Ja, um da erstmal so ein Stück weit diese Grundlage zu schaffen, auf der man dann später aufbaut. Also erstmal wirklich ein Verständnis dafür zu bekommen. Und ich gehe auch davon aus, für die Gründer oder Gründerinnen Verständnis dafür zu bekommen und das auch teilweise mal wirklich zu Papier zu bringen und mal wirklich auch zu nailen, was das eigentlich genau ist. Gehe ich von aus. Also ich gehe vor allen Dingen davon aus, dass viele auch erstmal am Anfang ein bisschen überfordert sind, auch wenn sie schon seit einem Jahr, seit zwei Jahren irgendwie sich mit dieser Thematik beschäftigen. Was ist das Produkt und wie bauen wir das Unternehmen auf? Was ist die Idee? Wenn dann wirklich die Frage kommt, ja, was seid ihr denn eigentlich? Was ist euer Unternehmen als Person? Ich glaube, da kommen schon die ersten erstmal ins Stottern, oder?
Ja, es ist vor allem interessant, was dann teilweise für Personen da entstehen. man gleicht das so ein bisschen ab. Wir haben auch mal ein Workshop-Format gemacht, wo wir beispielsweise verschiedene Automarken gezeigt haben und dann gefragt haben, seid ihr eher der Ferrari oder seid ihr eher der alte VW-Bulli und dann immer mal andere Autos. Und darüber fängt man dann Gespräche halt an und dann hörst du wieder mehr raus, wofür stehen die Unternehmen eigentlich. Also im Endeffekt, diese Basisarbeit ist wichtig, weil du darauf basierend ja schneller Entscheidungen treffen kannst. Passt das zu unseren Werten, unsere Entscheidung, ja, nein? Und dann hast du quasi dein Kompass. Und deswegen ist diese Corporate Identity eigentlich dein Steuerinstrument, um überhaupt schnell Entscheidungen treffen zu können.
Ja, ich finde ich ein sehr schönes Wort Kompass, irgendwo auch für diese Markenidentität am Ende, ne? Und auch so ein Stück weit dafür, was dann auch rauskommt. Ich stelle mir das auch recht schwierig vor, dass wenn man sich erstmal in eine Richtung entschieden hat, also wenn man sagt, das ist unsere Identität und das dann, und da kommen wir ja gleich auch nochmal zu, aber dass dann mal weiterdenkt und dann irgendwann feststellt, so, oh, hier hinten, das funktioniert dann irgendwie doch nicht so richtig, dann wieder zurückzugehen und diesen Kompass umzudrehen und anders zu bewerten. Oder wie würdest du sagen, ist es essentiell wichtig, dass man das einmal wirklich auf den Punkt bringt und dann bleibt es auch so, wenn man diese Grundlage schafft? Oder ist das eher flexibel zu behandeln und man probiert mal aus, dann kommt man wieder zurück und sagt, jetzt bin ich doch nicht mehr der Ferrari, was ich ehrlich dachte, sondern ich tendiere vielleicht jetzt doch eher so in Richtung Opel Astra oder so, keine Ahnung.
Ja, also das ist immer so ein bisschen, also eine gewisse Basis sollte es geben, die sollte durchgängig natürlich sein. Also wenn ich mich von vornherein als jetzt ganz platt gesagt, als nachhaltig positioniere, dann ist es komisch, wenn das auf einmal ein Wert ist, der komplett aus meiner Unternehmung entfällt, sozusagen.
Genau.
Aber es kann natürlich immer irgendwie die Fälle geben, also beispielsweise im großen Maßstab, es wird ein Unternehmen dazugekauft, dann verändert sich vielleicht die Ausrichtung, dann verändert sich das Angebot, dann fließt da wieder was komplett Neues mit rein. Und das sollte dann, oder die Corporate Identity dahinter sollte dann in dem Moment natürlich auch so flexibel sein, dass das möglich ist. Aber es gibt halt, also es gibt ja auch immer die Fälle, dass ein komplettes Redesign beispielsweise mal vollzogen wird, weil es, weiß ich nicht, irgendwo geknallt hat oder weil irgendwo, weil die Chefetage gewechselt hat, weil irgendwo ein Produktzweig vielleicht auch abgestoßen wurde, dass man das dann eben da auch eben wieder schärfen kann. Ne? Also in der Automobilbranche sehen wir es ja zum Beispiel auch sehr oft, dass da auch die Logos, auf einmal werden alle Logos wieder flat. Also wenn man sich das mal anguckt, dann vorher war es alles sehr dreidimensional. Ja, ist dann auch so immer so ein bisschen teilweise von den Trends abhängig, was beeinflusst das, ist aber auch von der Technik abhängig. Was ist jetzt zum Beispiel auf kleinen Smartphones möglich, die eine sehr hohe Auflösung haben? Es galt immer so ein bisschen alles sehr einfach, simpel darstellen. Muss man heute mit eigentlich auch nicht mehr, weil die Auflösungen sind so hoch, dass man auch sehr kleine, feine Sachen darstellen kann. Also es ist sehr komplex, also es ist etwas sehr Lebendiges. Die Basis sollte natürlich immer vorhanden bleiben, dass man die auch lebt, weil es ist halt für alle, also die Unternehmensidentität ist auch für die Außenstehenden und auch für die Innerstehenden immer eine Form der Identifikation. Ne? Also in dem Moment, wo ich...
Ja, das wäre jetzt auch mein Gedanke gerade gewesen. Also auch jetzt, wir reden ja von den Leuten, die es, sag ich mal, gegründet haben, die so in der übertragenen Sinn in der Chefetage sitzen. Aber häufig gibt es ja auch Mitarbeiter, die dann auch sagen, ja, ich arbeite bei dem und dem Unternehmen und sich ja auch mit dieser Marke irgendwo identifizieren sollten, auch als Arbeitnehmer in dem Moment.
Genau, also es muss auch von oben nach unten gelebt werden, weil nur so funktioniert das, dass man sich auch als Außenstehender oder als Mitarbeiter da genauso dran orientieren kann. Weil wenn ich irgendwie schon sehe, dass die Führungsriege quasi das gar nicht vorlebt, was eigentlich vorgelebt werden sollte, dann gibt es ja auch keinen Grund, warum das jemand anderes tun sollte. Und deswegen ist auch diese Basis so wichtig. Und ja, es ist halt ein Kompass. Und ein Kompass kann man ja auch mal neu ausrichten, wenn man sich ein bisschen verlaufen hat. Und in dem Moment ist das auch völlig okay, nur es darf halt nicht komplett von diesem Kern eben weggehen.
Ja, ja. Du hattest gerade eben zum Beispiel als Wert so dieses Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Gibt es noch so, ich sag mal, so geklusterte Werte oder Themenbereiche, wo du sagen würdest, ja, das sind Themenbereiche, ich hoffe, das ist das richtige Wort an der Stelle, wo ihr da draußen, also die Zuhörer, Zuhörerinnen gerade schon mal so überlegen könnten, vielleicht ist das ein Thema, was in meine Marke mehr reinzählt oder das? Also du hattest jetzt Nachhaltigkeit reingebracht, fallen da spontan noch mehr Themen ein?
Ja, also wenn wir, da fallen eine Menge Beispiele zu ein. Es ist halt ganz oft so, im ersten Step fällt immer, wir sind innovativ, beispielsweise. Mhm. Und das ist auch irgendwie etwas, ja, das ist gut, dass ihr das seid, aber das differenziert euch eigentlich fast nicht mehr, weil wenn ein neues Produkt auf den Markt kommt, dann setzt man eben voraus, dass ihr innovativ auch, ja, dass ihr einfach innovativ seid. Und dann muss man, das ist dann auch wieder dieses Warum dahinter, warum seid ihr denn innovativ? Also ist das vielleicht eine Fertigungsmethode, die euch irgendwie vom Markt differenziert? Ist das ein besonderes Material, das ihr benutzt? Ist das etwas anderes? Also was ist dieses Innovative dahinter? Warum habt ihr diesen Wert innovativ da drin? Also wir versuchen das dann immer so ein bisschen als Beispiel, wie so ein Sieb, was man mit sehr groben Strukturen halt hat und was dann nach unten hin immer feiner wird und oben diese großen, groben, dicken Steine, die man in das Sieb schmeißt, das ist sowas wie innovativ, nachhaltig. Und wir versuchen das dann immer weiter durchzusieben, immer mehr Fragen zu stellen oder eben über diese Workshop-Formate herauszufinden, was ist denn genau innovativ? Also wie könnte man innovativ bei euch, angenommen einfach mal mit vier anderen Adjektiven beschreiben und dann nochmal wieder danach fragen? Und wenn man vielleicht so beim fünften Mal warum nachfragen dann nicht mehr weiterkommt, dann kann man sich eigentlich fast sicher sein, ja, das könnte, hier sind wir auch an einem guten Punkt, mit dem wir arbeiten können.
Mhm. Finde ich cool. Also quasi so wie früher als kleines Kind immer so lange warum fragen, bis Mama oder Papa gar keine Ahnung mehr haben, was sie sagen sollen. Und dann bist du irgendwo an einem Punkt angekommen, wo du sicher sein kannst, dass du es jetzt wirklich ja, so weit durchgesiebt hast, dass es dann schon sehr spezifisch ist und auch zu dir passt und dann eventuell auch nicht bei den nächsten drei Unternehmen genau dasselbe Wort, sage ich mal, fällt, wenn gefragt wird. Und wenn wir jetzt an dem Punkt sind, also wir haben so ein bisschen durchgesiebt, wir haben irgendwo so eine Grundlage geschaffen und auch so ein bisschen den Kompass ausgerichtet, was ist denn dann, ich sag mal, chronologisch oder auch logisch einfach der nächste Schritt aus deiner Sicht oder aus eurer Sicht?
Ja, also wichtig ist vor allem, dass man sich auch erstmal darüber im Klaren ist, wer ist eigentlich das Marktumfeld? Also wer sind da die Mitspieler? Wie positionieren die sich? Wo haben wir vielleicht Chancen, auch irgendwie anders aufzutreten? Also man muss eigentlich erstmal ein Gefühl dafür kriegen, wie groß ist dieser Markt? Und wie breit ist das Angebot auch abgedeckt? Wo gibt es überhaupt noch diese Chancen, dass wir da irgendwie uns vielleicht stärker positionieren können? Ja, und das ist halt eine wichtige Arbeit, wenn es halt auch um die Positionierung geht. Also, keine Ahnung, auch da gibt es irgendwie so Beispiele. Stell dich mal vor, ein Regal im Supermarkt und guck dir mal die Zahnpasta oder irgendwie sowas an. Und dann stellst du irgendwie fest, ja, eigentlich machen ja alle die Zähne sauber. Ich kann gar nicht richtig unterscheiden. Vielleicht sind die anderen irgendwie zahnfleischschonender oder sowas. Dann räume ich einfach mal alle Zahnpasta-Sorten raus und kategorisiere die mal nach bestimmten Merkmalen. Und dann stell ich ja fest, ah, okay, die haben eigentlich eher ihr Cluster da, die haben ihr Cluster da, die bedienen das eigentlich nicht, da könnten wir vielleicht dann irgendwie stärker rein. Also da muss man erstmal gucken, wie breit ist es eigentlich und wo sind da die Möglichkeiten. Wenn wir das dann gemacht haben, also das ist vor allem erstmal ein Schritt, der auch viel in die Strategie einzahlt. Wir gucken uns aber vor allem auch ganz stark an, was sind denn dann auch eben die visuellen Ausprägungen? Also was ist irgendwie zum Beispiel branchenspezifisch als Farbcode irgendwie geltend? Irgendwie, weiß ich nicht. Also Maschinenbauunternehmen, irgendwie fällt einem immer so ein bisschen die Farbe Blau ein. Dann Blau, Metallic, Metall, Grauton oder irgendwie sowas.
Hey.
Dann fangen wir erstmal an, so zu sammeln, so einen Überblick zu schaffen, sowohl auch was Typografie angeht, was ist in diesem Kontext gelernt, weil das halt auch dann wiederum mit Vertrauen zu tun hat, dass man so ein bisschen versucht, in diesen Korridor reinzugehen, aber sich trotzdem auch davon natürlich auch abgrenzen kann. Also man muss nicht alle Schritte mitgehen, nur weil das im Markt gelernt ist, aber man muss zumindest erstmal ein Gefühl dafür kriegen, jetzt platt gesagt, wie sieht der Markt denn aus? In Farbe, in Typografie, wie sehen die Wortmarken, also die Logos beispielsweise aus? Sind das Bildmarken, sind das Logos? Wie funktioniert da eine Gestaltungssystematik? Wie ist die Bildsprache? Also das sind alles so Faktoren, die wir dann erstmal so ein bisschen aussieben, auch da so ein bisschen clustern, Wolken zusammenstellen, um so ein Gefühl zu kriegen, wie sieht diese Branche eigentlich aus?
Und merkst du da denn krasse Unterschiede, also zwischen, ich weiß jetzt nicht, in der Industrie oder der Automobilbranche gegenüber, weiß ich auch nicht, keine Ahnung, vielleicht so der Bereich der Lebensmittelbranche oder sowas. Also jetzt abgesehen von Farben oder sowas, ist das rein magenkommunikationstechnisch ein großer Unterschied, den ihr da feststellt?
Also klar, die von Branche zu Branche absolut unterschiedlich. Also wenn es jetzt um Unternehmungen irgendwie geht, die grundsätzlich sehr technisch oder einen sehr technischen Fokus haben, dann auf jeden Fall. Also da gibt es halt, keine Ahnung, so auch so Werte wie Präzision. Dann hast du irgendwie vielleicht auch sehr feine Linien oder eine Schriftart, die sehr fein, sehr dünn ist, um eben diese Präzision zu kommunizieren. Das hast du auf jeden Fall. Und das sieht man vor allem dann, wenn es irgendwie genau um solche Mikrometer geht, deutsches Spaltmaß beim Auto beispielsweise. Na, das sind dann genau diese Sachen, Feinheit, Präzision, wo es dann eben sehr technisch ist. Also da sieht man das schon. Aber es gibt so innerhalb der Branche oder bestimmter Branchen, wenn du jetzt so an Luxusmarken irgendwie denkst, du hast ganz oft, hast du irgendwie Großbuchstaben, also versal geschriebene Wörter, du hast ganz oft Serifenschriften, du hast ganz oft in so mittelaxial gesetzte Texte, also das ist schon ein bisschen auffällig, wenn man sich das anguckt, also so Louis Vuitton, Rolex und sowas, wenn man mal auf die Seite geht, das ist alles sehr symmetrisch aufgebaut und das findet man zum Beispiel in so einem Luxusmarktsegment ganz stark wieder. Während du, weiß ich nicht, bei Kunstmuseen oder was anderes, da wird es dann schon ein bisschen wilder, ne? Also da glaubt man dann, wird man nicht denken, das ist jetzt eine Luxusmarke, die dahinter steht, sondern da darf es dann auch, weiß ich nicht, im Kunstbereich etwas freier sein. Da darf auch experimenteller mit der Typografie beispielsweise umgegangen werden. Aber das würdest du ja nicht in so einem Luxusmarkt beispielsweise erwarten.
Das stimmt. Das heißt, im Endeffekt zusammengefasst, wir haben dann irgendwo diese Grundlage geschaffen, haben wirklich durchgesiebt, haben uns auch mit dem Marktumfeld befasst und haben da so ein Stück weit auch, ich sag mal, herausgefunden, was spezifisch jetzt für unseren Bereich, für unsere Branche jetzt gerade eben, ich sag mal, State of the Art ist, was einfach da so der Stand der Dinge ist, der Way to go, wenn ich es so sagen darf. Ja. Und würden ja jetzt anfangen, diese Grundlage, diese Werte, diesen Kompass in Kombination zu bringen mit dem, was eben gerade einfach so visuell oder auch einfach am Markt der Standard ist. Oder gibt es noch irgendwas, was dazu fehlt, um von da aus, sage ich mal, in die tatsächliche Umsetzung zu kommen?
Im Grunde nicht. Also das ist jetzt eine sehr verkürzte Form. Also genauso sollte es auf jeden Fall funktionieren, dass man sich erstmal über das Warum im Klaren ist. Warum macht man das? Warum ist das wichtig? Warum hat das Mehrwert für andere, was wir machen? Welche Probleme lösen wir für andere mit unserem Produkt? Und das sind dann eben genau wieder diese Basisarbeit, die wir dann in diese drei Äste Corporate Behavior, Corporate Communications und Corporate Design einfließen lassen, beziehungsweise das dann damit übersetzen. Also ob es jetzt erstmal, wenn jetzt Corporate Communications, also vor allem wie spricht ein Unternehmen, dann ist es ja auch schon am Anfang ganz wichtig, siezen wir oder duzen wir. Ne? Das spricht ja auch schon, schließt ja schon viele ein, schließt aber auch viele aus. Ne? Das ist dann auch eine bewusste Entscheidung dahinter. Aber genauso fangen wir eben an, das alles zu übersetzen. Also wir brauchen diese Werte, weil diese Werte die Basis sind, um das visuell zu übersetzen. Also wenn ich jetzt vorhin zum Beispiel das Beispiel Präzision genommen habe, dann versuche ich jetzt zu übersetzen, wie kann ich Präzision in der Bildsprache darstellen, wie kann ich Präzision in der Typografie darstellen, wie kann ich Typografie vielleicht auch in Infografiken darstellen oder in Illustration. Das sind dann die Überlegungen, die eben in diese einzelnen Elemente einfließen. Also Corporate Design beispielsweise wird ja so mit am stärksten wahrgenommen, weil, weiß ich nicht, du fährst irgendwie mit dem Auto durch die Straßen, du siehst die Plakate innerhalb von 2-3 Sekunden, fährst dran vorbei. Und trotzdem kannst du ja in den meisten Fällen, also auch weil es dann, weiß ich nicht, wenn es große Firmen sind, schon gelernt ist, ganz schnell sagen, da hing ein Plakat von Milka oder irgendwie sowas. Weil du irgendwie weißt, Milka hat diese spezifische Lila und dann weißt du ja, stimmt, das war ein Milka-Plakat und Milka hat sich wieder so ein bisschen in deinen Kopf gesetzt. Corporate Design ist eben dann genau das, dass du nicht eben denkst, wir haben ein Logo und das ist mein Unternehmensauftritt, sondern dass du verstehst, dass selbst wenn du das Logo zuhältst, dass man trotzdem dein Unternehmen dahinter noch erkennen kann, weil du eben eine spezifische Typografie vielleicht benutzt, eine spezifische Ansprache, eine spezifische Farbe, du hast einen bestimmten Bildstil. Also du verspielst ja ganz viele Chancen, wenn du diese visuellen Ausprägungen nicht bedienen würdest in dem Fall.
Und dieses Übersetzen, das stelle ich mir persönlich absolut am schwierigsten vor von den ganzen Schritten, die wir gerade durchgesprochen haben. Also ja klar, das Durchsieben ist auch nicht ohne und da so eine wirkliche, das Ganze zu nailen, ist bestimmt auch mal ein bisschen Arbeit, definitiv. Aber das dann zu übersetzen, da stelle ich mir, glaube ich, tatsächlich, also da stelle ich mir am absolut schwierigsten vor. Hast du da aus der Praxis auch vielleicht so Tipps oder irgendwas, wo du sagst, boah, das war mal so ein Denkansatz, der hat mir geholfen oder ähnliches?
Also ja, das ist einer der schwierigsten Parts. Auch in dem ganzen Prozess. Also ich meine, es ist ja auch nicht umsonst ein komplettes Studium, wenn man sich jetzt auf diesen Bereich beispielsweise bezieht. Aber was halt immer ganz gut funktioniert, also in dem Moment, wo du dich ja überhaupt erstmal mit deiner Identität beschäftigst, fängst du auch an, in der Außenwelt Dinge wahrzunehmen, die, wo du siehst, ja krass, das passt vielleicht auch so bei uns rein. Oder du nimmst irgendwie eine Schrift wahr. Oder also speziell, wenn du dich mal mit einer Schrift beschäftigst, dann wird dir auch dann erstmal auffallen, wie oft du diese Schrift eigentlich überall irgendwo siehst. So. Und genauso funktioniert das eben auch mit den Werten. Wenn du erstmal weißt, wofür du stehst, was du verkörpern willst, dann fängst du auch an, das wahrzunehmen. Und da ist halt eine Methode, also anfangen zu moodboarden, also Moods zu sammeln, dass du, weiß ich nicht, bei Pinterest oder auch egal wo im Internet irgendwie, wenn dir was auffällt, mach dir einen Screenshot, pack dir das irgendwie in einen Ordner oder im Best Case hast du sowas wie ein Miro-Board, also so ein Sammelboard, wo du halt alles Mögliche draufschmeißen kannst, wo du mit mehreren drauf gucken kannst. Und dann kann jeder so ein bisschen, weiß ich nicht, du kannst ganz plakativ dir die Werte oben hinschreiben und dein Bildmaterial dazuordnen. Und dann fängst du auch da irgendwann wieder an auszusieben, was passt denn wirklich zu dem Wert, was passt da nicht zu. Sind jetzt alle Werte irgendwie nur noch das oder so? Also da muss man schon, ja, ein bisschen bisschen Zeit manchmal auch vergehen lassen, um da die Eindrücke irgendwie so zu verfestigen. Mhm, aber
das glaube ich, ja.
Trotzdem alles erstmal sammeln, was geht. Auch gerne irgendwie, wenn man sich noch gar nicht so richtig damit beschäftigt hat oder wenn man gerade in den Prozess eintritt, ist das auch interessant mal zu sehen, wenn man jetzt so das Marktumfeld beschreiben würde, was für einen Eindruck hat man jetzt zu dem Zeitpunkt, wie der Markt eigentlich aussieht und was für einen Eindruck habe ich, nachdem ich mich eigentlich im Detail damit beschäftigt habe und wo ist da zum Beispiel noch die Differenz?
Spannend, ja. Und ich meine, am Ende des Tages ist das ja genau das, was ihr macht, also dieses Übersetzen. Klar, die Vorarbeit auch, da unterstützt ihr ja auch. Aber vor allen Dingen, glaube ich, dieses Übersetzen, wenn ich das richtig beschreibe und das auch auszuführen. Was würdest du denn sagen, wann ist so der Moment? Weil wir haben ja jetzt auch alle nicht unendlich viel Geld zur Verfügung, um das entsprechend dann in Experten zu investieren, auch wenn das manchmal dann die bessere Wahl wäre. Was wäre denn der Moment, wo du sagen würdest, ganz ehrlich, an der Stelle solltest du echt gucken, dass du dir vielleicht jemanden, wie zum Beispiel dann Stiegler und Hoth zur Rate ziehst, um das Ganze weiter auszubauen. Was wäre so der Punkt, ich habe mein Moodboard fertig oder was genau wäre so ein Moment, wo du sagen würdest, hey, da sollten wir uns doch mal eigentlich zusammensetzen?
Also im Grunde so früh wie möglich. Klar, das ist auch immer eine finanzielle Frage. Trotzdem, das, was ich jetzt zum Beispiel schreibe, also wir machen das für sehr kleine Unternehmen, wir machen das aber auch für Großunternehmen und wie groß dieser Prozess ist, hängt natürlich auch vor allem vom Budget so ein bisschen ab, klar. Das kann aber auch einfach sein, dass man so ein Projekt, also kann man auch so ein bisschen abstrahieren. Minimal Viable Product ist ja auch in der Startup-Szene durchaus bekannt. Das Ganze kann man auch so ein bisschen runterbrechen auf Minimal Viable Branding. Und dann guckt man einfach mal, wie groß ist denn das Budget oder wir haben aber nur eine Woche Zeit, dann versucht man das vielleicht auch wie so ein Sprint aufzuziehen, dass wir eben innerhalb dieser einen Woche genau diese Ergebnisse kriegen und dir quasi oder mit dir zusammen dein Werkzeugkoffer entwickeln, mit dem du dann weiterziehen kannst sozusagen. Ne? Also es muss gar nicht, also wir haben auch Projekte, die gehen jetzt schon, da haben wir letztes Jahr mit angefangen, ne? Die ziehen sich dann sehr lange. Das ist aber, dann, da sind wir dann auch nicht mehr im Startup-Bereich sozusagen. Aber trotzdem gibt es auch die Möglichkeiten, sowas schnell durchzuziehen. Du kannst es klar nicht in der Gänze, in der Tiefe komplett durcharbeiten. Trotzdem ist das möglich, um erstmal seriös zu wirken. Also um auch erstmal Vertrauen aufzubauen vor den Leuten, vor denen du sprichst, vor denen du das präsentierst. Weil, keine Ahnung, also wir haben schon ganz viele begleitet, die zum Beispiel zu einem Zeitpunkt zu uns gekommen sind und gesagt haben, wir wollen das Gründerstipendium. Und wenn man in dem Kontext so ein bisschen drin ist, dann weiß man, da ist man noch sehr früh in der Phase. Und dann haben wir mit denen das auch in einem sehr kurzen Step entwickelt. Aber dann war das Ergebnis, was hinten rausgekommen ist, beispielsweise ein sehr schmaler One-Pager als Website, um erstmal als Medium gefunden zu werden, ein Roll-Up und ein Pitch-Deck, was dann aber ein Folienmaster von 30 Folien ungefähr hatte, damit man eben, egal welche, keine Ahnung, Anforderungen die Präsentation gerade hat, in der Lage ist, sich schnell die Charts zusammenzubauen, weil du sparst ja trotzdem Zeit hinten raus. Also du kannst es auch immer wieder neu bauen, alleine, aber man muss es einfach abwägen. Ist mir das wert oder will ich das schnell haben? Will ich die Zeit lieber woanders nutzen? Weil im Endeffekt kostet es dich ja auch Geld, wenn du dich damit beschäftigst oder jedes Mal neu damit beschäftigst. Genau.
Also absolut, aber ich finde das ganz gut als Anhaltspunkt. Ne? Also so ein Pitch-Deck, ein Slider, wo du entsprechend schon einen Folienmaster drin hast, wo du verschiedene Slides dann eben mitbauen kannst. Ein Roll-Up, was entsprechend wirklich gut auch auf Messen, auf öffentlichen Auftritten oder sowas dann verwendet werden kann. Und entsprechend auch so ein One-Pager oder eine Webseite, die dann auch dich nach außen irgendwo repräsentiert. Das ist ja eigentlich schon mal eine geile Benchmark. Also wenn die drei Sachen da sind oder die drei Sachen noch nicht da sind, dann weißt du schon mal, okay, darauf kann ich mich schon mal irgendwo hinarbeiten, darauf kann ich schon mal hinarbeiten. Ich glaube, heute in der Folge hat man schon so einen guten Ansatz bekommen, wie man sich in Richtung dieser, ich sag mal, drei Basisgegenstände irgendwo hinarbeiten kann. Und ab da ist ja alles offen. Also ab da ist ja quasi dem Ganzen kein Limit gesetzt. Da kann man ja auf alles Mögliche kommen und alles Mögliche noch irgendwie in Umsetzung bringen. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann und an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank, Nils, für die Einblicke, haben wir da auf jeden Fall Ansatzpunkte vom Grundlage schaffen, vom Kompass ausrichten über dieses Thema. Was ist denn eigentlich auch der Markt, das Segment, der Bereich in der Wirtschaft, in dem wir uns gerade bewegen, was ist so State of the Art und dann von da aus eben abzuleiten und zu sagen, okay, was sind denn dann die Worte, die Bild, die visuellen Geschichten, die dann entsprechend diese Identität irgendwo widerspiegeln und das dann im besten Fall auszubauen zu einem Rollup, zu einem One-Pager oder gegebenenfalls auch dann einfach zu einem Folienmaster, um von da aus dann weiter auszubauen. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Von daher vielen Dank, Nils, für den Einblick.
Gerne.
Und ich hoffe, euch da draußen hat es mindestens genauso viel Spaß gemacht zuzuhören. Und ihr konntet auch was mitnehmen. An alle da draußen, die bis zum Ende dran geblieben sind, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einschalten. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder vom Founderflow Podcast. Und bis dahin, macht's gut und ciao.
Ciao, vielen Dank.